Ich freue mich wieder mal bei euch zu sein. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, zu meinem ersten Gottesdienst von meinem neuen Wohnort hierher mit dem Fahrrad zu kommen. Aber ich habe heute das klimatisierte Auto vorgezogen. Und wenn wir nicht so viele wären, hätten wir da Gottesdienst feiern können. Da ist ein bisschen kühler, aber es geht hier drin. Also ich bin echt überrascht. Als Jens und ich vor einiger Zeit telefonierten, um diesen Termin heute auszumachen, ging es natürlich auch um die Frage, worüber ich predigen soll. Und er hat mir ein bisschen erzählt in der Situation, in der ihr seid als Gemeinde, die Frage, die euch bewegt, gerade im Blick auf Mission, auf Evangelisation, wie erreichen wir Menschen hier in Wächtersbach, in der gesamten Umgebung, hier im Kinzigtal, den Vogelsberg hoch. Und er hat mich gebeten, eine Predigt darüber zu halten. Das fällt mir nicht so schwer. Ich bin ja ein paar Jahre unterwegs gewesen mit verschiedenen Missionsgesellschaften. Und so war das mein täglich Brot. Und ich möchte euch heute Morgen gerne in einen oder in zwei wichtige Aspekte mit hineinnehmen, die Evangelisation betreffen, bei denen ich nicht den Eindruck habe, dass sie hier fehlen würden. Aber in dem Prozess, in dem ihr seid, ich glaube, ihr Gefahr laufen könntet, sie aus dem Blick zu verlieren. Und umso wichtiger ist es heute Abend, dass anzufixieren, zu fokussieren, um dann, wenn ihr euch nächste Woche Mittwoch trefft, um zu reden, miteinander vielleicht tatsächlich einen Weg einzuschlagen, der bestimmt noch vieles an Entwicklung braucht, aber letztlich zum richtigen Ergebnis führt. Einfacher wäre es gewesen, ich wäre heute gekommen, hätte gesagt, Leute, für Wächtersbach müsst ihr das und das tun, dann ist es so. Aber das hat mich auch die Missionsarbeit gelehrt. So einfach ist es nicht, obwohl es bei Evangelisation immer darum geht, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben, Menschen zu vermitteln, die das eben noch nicht oder noch nicht richtig gehört haben. Und trotzdem gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, dass man im Grunde nicht sagen kann, das ist der einzig wahre Weg und genauso und nur so geht es, sondern es gibt eben Aspekte, die da mit hineingehen. Und in Bezug auf Dinge, die wichtig und nachhaltig zu tun sind, muss man einen Aspekt besonders im Blick behalten und dieser heißt ganz einfach und banal Gewohnheit. Und ich habe dieses Wort Gewohnheit mal ein bisschen umformuliert in Masche, weil mein Predigtthema heute ja mit Mach Mission zur Masche so ein bisschen komisch ist, aber das soll uns hängen bleiben. Das ist der Grund, warum ich das ein bisschen umformuliert habe, euch mit hineinzunehmen. Ich arbeite unter anderem ja auch als Trainer, gebe Persönlichkeitsseminare und da geht es auch immer darum, wie können Menschen Veränderungen zum Besseren in ihrem Leben umsetzen, schlechte Dinge in ihrem Leben lassen, Neues anfangen. Und eins ist in diesem ganzen Segment völlig klar, wenn wir nicht Dinge in unserem Leben in eine Gewohnheit hinein verändern, dann bleibt es meistens bei ein paar kurzen und wenigen Versuchen und dann ist man ganz schnell wieder hineingerutscht in den alten Trott und es hat sich so wenig geändert. Also wenn wir auf Veränderung schauen, auch in Sachen Evangelisation, dann ist Gewohnheit ein echter Schlüssel. Und das ist nicht nur eine gute Idee von Leuten, die Managementseminare machen oder so, sondern das finden wir auch in der Bibel. Aber ich möchte euch kurz mitnehmen in eine kleine Begebenheit, die mir vor ein paar Jahren widerfahren ist, die ich erleben durfte. Wir waren als Bibelschüler unterwegs gewesen. Ich war noch in der theologischen Ausbildung. Und unsere Masche, Mission zu betreiben, weil wir die ganze Woche studiert haben und im Grunde nicht viel Zeit hatten, uns wirklich gemeindlich zu engagieren, war mit diesem Missionsteam, mit dem Evangelisationsteam, jeden Samstagvormittag in eine Stadt dieser Region, wo wir waren, hinauszufahren und eine Freiversammlung zu veranstalten. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was Freiversammlung ist. Also man ist im Freien, ja, und man versucht, Leute zu versammeln und man predigt auf der Straße, singt Lieder und versucht, über kurze Darbietung, kurze Blöcke das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Und an einem Vormittag in Herford sind wir auf dieser Straße ein paar Bibelschüler, die mussten ihre obligatorische Straßenpredigt, das gehörte auch zum Ausbildungsprogramm, abliefern sozusagen. Ich glaube, das Ziel war, 3 Minuten auf der Straße durchzuhalten. Und ein Bibelschüler kam auf die super Idee, das Evangelium mit einer Rose irgendwie zu veranschaulichen. Und weil er wahrscheinlich sehr aufgeregt war, hat er einen riesen Rosenstrauß gekauft. Und in den 3 Minuten waren diese Dutzende von Rosen gar nicht zu verteilen. Ja? Also hatten wir die zu viel. Und weil wir ja freundliche Leute sind, haben wir einfach danach noch weiter verteilt. Und so stehe ich da in Herford auf der Straße, verteile Rosen, kommt eine junge Frau vorbei, die fiel fast vom Fahrrad. weil sie wollte die Rose haben, aber sie war im Fahren, aber es ging noch gut. Und wir kommen ins Gespräch und ich mache die Geschichte kurz. Am Ende entscheidet sich diese Sonja für ein Leben mit Jesus Christus auf der Straße. Und das sind diese Geschichten, wo wir alle dastehen und denken, wow, super, oder? Und wir hören diese Geschichten, die uns motivieren und wünschen uns, das könnte doch auch mal hier in Wächtersbach passieren, oder? Aber was man immer vergisst bei diesen Geschichten, die so super klingen, man vergisst eigentlich, was dahinter ist. Man sieht die Bekehrungen, die Heilungen vielleicht, haben heute dafür gebetet, für die wunderbaren und wunderhaften Veränderungen. Aber wir sehen nicht den treuen und langwierigen Dienst, der dahinter steht. Samstag für Samstag, bei Wind und Wetter, bei Hitze und Schnee, auf die Straße. Manchmal war es so kalt, dass unsere Farben, wir haben manchmal so Bilder gemalt, ja, Tafelbotschaften gefroren sind, ja. Das alles vergisst man. Die Treue, die dahinter war, das Durchhaltevermögen dieses Teams, das immer wieder gegangen ist. Und ich glaube, die Geschichte, dass schon mal jemand durch so eine Veranstaltung zum Glauben kam auf der Straße, die war schon sehr lang zurück. Und ich hatte das große Glück und Vorrecht, an dem Vormittag derjenige sein zu dürfen, der das erleben konnte. Aber würde es dieses Evangelisationsteam nicht gegeben haben, die Bibelschüler, die Samstag für Samstag rausgegangen sind, hätte es diese Begebenheit auch nicht gegeben. Aber es hat Hunderte von Samstage gegeben, an denen die draußen waren, wo niemand zum Glauben kam, wo wir uns die Finger abgefroren haben, wo keiner stehen geblieben ist, wo so viel Entmutigendes passiert ist. Aber weil wir nicht aufgegeben haben, hat Gott es irgendwann zu einem Guten gebraucht, oder? Im Grunde war es die Gewohnheit, die Treue, das anhaltende Weitergehen und es zu tun, der Schlüssel dazu, dass man dann auch tatsächlich Dinge und Situationen erlebt, wo man sich später die Augen reibt und denkt, das gibt's doch überhaupt nicht. So auf der Straße entscheidet sich jemand für Jesus. Es gibt so ein paar Leute, die sind da kritisch, die sagen, ja, und hat das gehalten, bei der ist es weitergegangen. Und das war ein großes Glück. Das war, glaube ich, in seinem zweiten Bibelschuljahr, ich bin nicht sicher. Sie wohnte mit ihrer Mutter nicht weit von der Bibelschule weg. Die kam dann zu Konferenzen und die hat wirklich durchgezogen mit Jesus. Wirklich durchgezogen mit Jesus. Darum geht's mir heute Morgen. Eigentlich sind wir schon zu Ende. Wir könnten eigentlich jetzt Schluss machen. Aber nehmen wir noch ein bisschen mehr Zeit, weil ich glaube, es ist nicht nur die tolle Geschichte, die wir hören müssen, sondern es ist auch das, dass wir aus der Bibel lernen, was sie zu sagen hat, zu begreifen, Evangelisation oder Mission ist eigentlich nur effektiv, zielgerichtet und nachhaltig, wenn sie in Treue permanent betrieben wird. Und dieses Thema heute Morgen habe ich deswegen ausgesucht, weil ihr gerade mit der Frage beschäftigt seid, was können wir als Gemeinde tun? Und wenn man sich mit so einer Frage beschäftigt, die super wichtig ist, und ich hoffe, ihr kommt auf gute Ideen, das wird der zweite Teil meiner Predigt nochmal sein, darauf einzugehen, dass ihr bei dieser Überlegung nicht in die Versuchung kommt zu denken, wir müssen die eine große Sache machen und dann ist gut, sondern zu verstehen, was immer wir an Evangelisation, wo immer auf der Welt tun, es braucht die Gewohnheit, das Anhalten, den treuen Dienst weiterzugehen und dabei zu bleiben. Also mach Mission zur Masche und nicht zu einer Eintagsfliege. Mach Mission zu einer guten Gewohnheit des Gemeindelebens und deines persönlichen Lebens und nicht zu einer aktionsorientierten Veranstaltung, die man ab und zu mal ableistet und dann froh ist, dass sie rum ist. Das führt nicht zum Ziel. Und ich möchte einen kurzen Text lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 1 bis 4, die uns hineinnimmt in eine Missionssituation eines der größten Missionare und Evangelisten, nämlich Paulus, der auf seiner zweiten Missionsreise ist. Und ich bin vor vielen Jahren über diese Stelle irgendwann mal gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man das einfach so liest und drüber liest, was da eigentlich steht. Und dort wird berichtet, als sie sich aufgemacht hatten und nach Thessaloniki kamen, was dort passierte. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Übrigens, der Vers 4 ist sehr spannend, da entdeckt man ein bisschen, was neutestamentliche Gemeinde ist. Ja, da waren ein paar Juden, da waren gottesfürchtige Griechen und vornehme Frauen, die miteinander anfingen, Gemeinde zu sein, oder? Das ist eine spezielle Mischung, ja? Das könnte man so sagen. Aber worauf es mir ankommt hier in diesem Text, dass hier berichtet wird, nach seiner Gewohnheit. Paulus hatte eine Gewohnheit, er hatte eine Masche in Sachen Evangelisation. Er hat etwas gefunden, etwas betrieben, was mit ihm als Person, als ehemaliger Pharisäer und Gesetzeslehrer zutiefst verbunden war. Und auf der anderen Seite aber in der damaligen Zeit auch stark in die Gesellschaft mit hinein verzahnt war. Zwei Elemente, die sehr relevant sind, sehr wichtig sind und zusammengehören. Also für sich einen Weg zu finden und auf der anderen Seite auch etwas zu tun, was mit der Situation, mit dem Umfeld, in dem man war, und Paulus war ja sozusagen international unterwegs, von Asien kommend nach Europa hinein, in eine ganz fremde Welt, und trotzdem hat er einen Weg gefunden, der in beiden Kontinenten sozusagen funktioniert hat und Menschen für das Evangelium erreicht hat. Ihr guckt so ein bisschen kritisch, verstehe ich. Machen wir einen kleinen Missionsgang mit Paulus, und wer seine Bibel dabei hat, kann ruhig mit aufschlagen in Apostelgeschichte Kapitel 16, ein paar Verse vorher, Vers 13. Und dort wird uns berichtet, da beginnt die Missionsreise sozusagen auf dem europäischen Festland Philippi. Und dort wird berichtet, wie Paulus in einer Stadt, in der es keine Synagoge gab, und eigentlich man sagen müsste, ha, Pech gehabt mit deiner Masche, oder? Funktioniert hier nicht, keine Synagoge. Er nach einer Gebetsstätte Ausschau gehalten hat, die oft an Flüssen waren, und auch eine fand. Und dort wird uns berichtet, wie er dann eben auf diese Frau Lydia traf und sie auch zum Glauben an Jesus Christus kam. Eine Situation, die später im weiteren Verlauf richtig eskalierte, wie man sich Missionsarbeit nicht vorstellte. Da wurde glücklicherweise eine Dämonenaustreibung vorgenommen von einem Wahrsagergeist mit wirtschaftlichen Folgen, und das brachte den amtierenden Missionar Paulus gleich ins Gefängnis. Also es wäre so, als würde man den Jens gleich mal einsperren nächste Woche, ja, weil er Aufsehen erregt hätte hier in Wächtersbach. Aber das nicht so aus du liebe Zeit, das ist ja schrecklich passiert, sondern weil Gott auch damit einen Plan hatte und der Kerkermeister, also dieser Gefängniswärter, zum Glauben kam und Gott in eine ganz kuriose Art und Weise diesen Missionaren Paulus, der seine Masche hatte, an einen Ort brachte, wo jemanden traf, der wahrscheinlich nicht in die Synagoge gegangen wäre. Ja? Also das passiert eben auch, ganz kuriose Dinge, aber Paulus geht seinen Weg. Wir haben eben zusammen Kapitel 17, die Verse 1 und 2 gelesen in Thessaloniki, ja, wo eben berichtet wird, dass er nach seiner Gewohnheit in den Tempel geht. Übrigens finden wir hier in Thessaloniki, wird von keinen Wundern berichtet. Wir hören Geschichten, wo große Wunder passiert sind, und wir haben schnell den Eindruck, gerade wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass das immer am laufenden Band passiert. Aber stimmt gar nicht. Wenn wir genau lesen, stellen wir fest, dass es auch Zeiten gab, wo gar nichts Großartiges passiert ist. Und das versuche ich hier ein bisschen zu kommentieren. Nach Thessaloniki, in der der Anfang der Gemeinde zwar schnell und glücklich vonstatten ging, war das Ende auch nicht sehr gut. Paulus ist im hohen Bogen aus der Stadt geflogen oder musste fliehen aufgrund eines Aufruhrs. Und dann kamen sie nach Berea. Und dort wird uns auch berichtet, als sie angekommen waren, gingen sie wieder in die Synagoge. In Vers 10, des 17. Kapitel, dort wird das berichtet, und dass sich viele Menschen Jesus Christus angeschlossen haben. Aber auch hier wird von keinen Wundern berichtet, die Paulus in irgendeiner Weise getan hätte. Dann Vers 16 in dem gleichen Kapitel berichtet uns die Bibel, wie Paulus nach Athen kommt und wie er auch dort wieder in die Synagoge geht und sich mit den Juden besprach und das Evangelium weitergab und auch mit frommen Menschen auf dem Marktplatz ins Gespräch kam. Und auch hier keine großen Wunder, Die Rede auf dem Areopag, die könnte man vielleicht so deuten, ja, dass das passiert ist, und einige Bekehrungen. Und dann in Kapitel 18, die Verse 1 und 4, wo Paulus nach Korinth kommt. Und auch hier berichtet wird, dass er wieder ein paar Juden fand und wieder in die Synagoge ging und wieder dort anfing mit seiner Missionsmethode. Auch Bekehrungen, die uns berichtet werden, aber keine Wunder. Und dann Apostelgeschichte 19, Verse 1 und 8, Paulus in Ephesus. Dort findet er zuerst ein paar Jünger, die eine halbe Botschaft von Jesus gehört hatten und nicht die ganze. Dort braucht es ein bisschen Korrektur. Und auch hier ging Paulus wieder in die Synagoge und dort passieren dann also ganz ungewöhnliche Wunderwerke und Krankenheilungen. Aber was man auch berücksichtigen muss, dass Paulus 2 Jahre in Ephesus war. Und das ist auch interessant, wenn man die Bibel studiert und diese Missionsreise, wie unterschiedlich die Zeiträume waren, die Paulus in den Städten war. Da kam er in der Stadt, der konnte sich gar nicht richtig orientieren, da ging es schon richtig zur Sache und dann flog er aus der Stadt wegen einem Aufruhr. Wir wissen nicht, ob das da um Tage oder Stunden oder Wochen oder Monate ging, aber es wird sehr flott berichtet. Und dann finden wir eben hier den Bericht in Ephesus, wo Paulus richtig lange an einem Wort war und die Missionsarbeit vorangetrieben hat. Wenn ich so mit Evangelisation zu tun habe, in Gemeinden bin, dann habe ich immer den Eindruck, wir wünschen uns so sehr diese großartigen Geschichten oder dass Tausende zum Glauben an Jesus kommen am besten und dass Menschen geheilt werden vom Fleck weg und all diese Dinge. Aber dabei vergessen wir oft diesen normalen, treuen Missionsalltag, der sich damit verbindet. Und das auch, wenn man die Bibel genau liest, feststellen muss, dass es auch in dem Leben dieser großen Evangelisten und Missionare nicht jeden Tag Riesendinger gegeben hat, sondern ganz viele schwierige Phasen waren, Phasen, wo nichts passiert ist. Wenn man ein bisschen am Anfang der zweiten Missionsreise geht, das ist heute nicht so mein Thema, dann stellt man fest, wie dieses Missionsteam mit klaren Zielsetzungen ausgesandt ist und nur gegen verschlossene Türen gerannt war. Bis sie am Ende im Wahnsinn des Wortes in Troas gestrandet waren und nicht mehr weiter wussten. Ja? Also das ist auch so eine Geschichte, die wir so schnell überlesen, weil die Wunder und vielen Bekehrungen viel schöner sind. Aber das hat Paulus genauso erlebt oder Petrus in seinem Missionsdienst, viele andere, dass es eben auch herausfordernde Situationen gibt. Situationen, in denen nicht viel passiert, wo schnell Stimmen aufkommen, die sagen, das lohnt sich alles nicht, das bringt's überhaupt nicht, das ist heute vorbei, die Zeit. Und man aufhört mit dem, was eigentlich richtig und gut ist, nur weil man nicht so schnell am Ziel ist, wie man es gerne hätte. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, das in den Blick zu bekommen, diese Faktoren, diese 3 Faktoren, um die es im Grunde geht, dran zu bleiben als Gemeinde und nicht aufzugeben. Dran zu bleiben als Christ und nicht aufzugeben. Das 2. herauszufinden, was passt zu mir als Person oder was passt zu uns als Gemeinde. Und das 3. sich zu fragen, was passt überhaupt in die Zeit, in der wir sind. Was passt in diese Stadt, in diese Region, in der wir sind, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und so möchte ich mit euch diesen ersten Punkt, diesen einen Punkt mal miteinander betrachten und euch herausfordern, mach Mission zur Masche in deinem persönlichen Leben. Also es gibt ja immer beide Dimensionen. Da ist die Gemeinde auf der einen Seite, aber die besteht aus lauter Christen. Und die Frage ist ja natürlich, nicht nur für die Gesamtgemeinde, sondern für mich als Christ, was ist eigentlich meine Gewohnheit? Was ist mein Weg in Sachen Evangelisation, anderen Menschen das Evangelium von Jesus zu bringen? Was passt zu mir und was kommt auch bei dem anderen entsprechend authentisch rüber? Das Schöne an Gewohnheit ist, wenn man mal gefunden hat, was zu einem passt und man es ein bisschen trainiert, dann läuft es von alleine ab und man braucht es nicht mehr groß zu planen. Also nehmen wir die Sache mit den Bibelschülern, weil ich es vorhin erzählt habe, ja? Das war für uns überhaupt keine Frage, was wir am Samstagmorgen machen. Ob wir Rasen mähen gehen oder lernen, ja, oder ins Schwimmbad fahren. Nein, Samstagmorgen sind wir auf die Straße gegangen, oder? Und das läuft irgendwann völlig von alleine ab. Wer regelmäßig eine Gebetsstunde geht, fängt sich eines Tages an, nicht mehr zu fragen, was mache ich mittwochsabends oder wann trefft ihr euch, ja? Der geht völlig von Gewohnheit zur Gebetsstunde. Und wir haben alle Gewohnheiten, oder? Die laufen bei uns ab. Also wenn ich morgens, musste das mal umstellen, ich habe früher als Kind bin ich aufgestanden, Zähne geputzt und dann bin ich frühstücken gegangen, ja? Und dann mit meinen ganzen Essensresten in die Schule. Das musste ich mal ändern, weil es besser ist. Erst essen, dann Zähne putzen. Am Anfang ist es furchtbar umständlich, ja? Und irgendwann läuft das völlig normal ab und ich käme heute nicht auf die Idee, nach dem Frühstücken ohne Zähne putzen aus dem Haus zu gehen, ja? Weil es eine Gewohnheit geworden ist, ja? Eine Gewohnheit, die ich mal umstellen musste. Und jetzt ist die Frage, wie kann Mission in deinem Leben zu einer Gewohnheit werden, dass du dann immer sagst, oh, jetzt muss ich ja schon wieder, ja, oh, wann passt denn das mein Terminkalender? Überhaupt nicht, ja. Dass es von alleine abläuft. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Ich habe vor ein paar Jahren einen Mann im Westerwald getroffen, kennengelernt, der zweimal im Jahr nach Mallorca fährt und auf den Strandpromenaden evangelistische Verteilschriften an Leute verteilt. Sagt er, macht er schon seit über 10 oder 15 Jahren, jedes Jahr zweimal nach Mallorca, muss vorher sparen. Und dann, also am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch bei der Geschichte, weil ich dachte, das ist ja sehr eigennützig, Mallorca, also wer die Hitze liebt, also ich will da nicht hinfahren, ja. Mir ist hier schon heiß genug, ne? Aber dafür zu sparen, was er musste, und es immer zu tun und es durchzuhalten. Ich kenne einen älteren Herrn, der ist mittlerweile schon ziemlich alt, der ging jeden Samstag in Hanau in die Fußgängerzone und hat darauf gewartet, dass er Menschen begegnet, um mit ihm über den Glauben an Jesus zu reden. Oder ein Missionskonzept, das auch mal eins bei mir war, mit dem ich viele Jahre gelebt habe, war, darauf zu warten, dass Leute anfangen zu fragen, was ich glaube, wie das mit Jesus ist oder mit meinem Leben. Und dann anzufangen zu reden. Jetzt sieht das im ersten Moment ein bisschen nach einer Luschi-Methode aus. Ne? So nach dem Motto, wenn keiner fragt, ne, kommst du unbeschadet durch den Tag. Was glaubst du, was der Herr tut, wenn du morgens, bevor du den Tag gehst, sagst, Herr, ich bin bereit, wenn jemand von sich aus anfängt, dann bin ich bereit, meinen Glauben zu bezeugen. Ich glaube, da brauchst du nicht lange warten. Und ich musste oft nicht lange warten, bis Leute anfingen zu fragen und wir im Gespräch waren. Ich habe Menschen kennengelernt bei Jugend für Christus, die eine Missionsmasche hatten, die sehr speziell ist, aber sehr nah an dem Weg von Paulus lag, die als entschiedene Christen sich bewusst in liberalen landeskirchlichen Kreisen aufhielten, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und ihnen von Jesus etwas weiterzusagen. Das braucht ein unheimliches Stehvermögen, weil man permanent bombardiert wird von Botschaften wie, dass es Jesus gar nicht gegeben hat und dass jeder selbst klarkommen muss und wie es eben so mit der liberalen Theologie ist. Also so einfach ist es nicht. Aber tatsächlich ein Weg, wie Menschen auch unterwegs sein können, um das Evangelium weiterzugeben. Meine Missionsmasche, die ist ganz einfach, schon seit ein paar Jahren. Ich versuche, wo immer ich bin und mit Leuten ins Gespräch komme, so schnell wie möglich auf meinen Beruf zu sprechen zu kommen. Und warum ich Pastor bin und wie das vor vielen Jahren war, als 20-jähriger stolzer Heide und ich Jesus nicht kannte. Und dann kann ich meine Geschichte erzählen. Und das funktioniert in allen unmöglichen, möglichen Situationen, dass Gott solche Begegnungen schenkt und man darauf kommt. Und dann ist ein ganz guter Weg. Aber das waren nur ein paar Beispiele. Und wahrscheinlich würde jeder von euch jetzt sagen, ja, ist nichts für mich dabei gewesen. Ja, weil diese persönliche Masche, diese Gewohnheit ebenso speziell ist. Und weil mein Schuh nicht dir passt und deiner nicht mir passt. Aber wir herausfinden müssen, was ist die Möglichkeit, die für mich gut geht, die in meinem Alltag hineinpasst, wo ich vielleicht nicht alle zwei Jahre mal oder alle halb Jahr mal nach Mallorca fahren muss, um endlich ran zu können, sondern die in einem Alltag laufen kann, wo du ganz du sein kannst, aber auch merkst, dass das bei den anderen Leuten ankommt und einen guten, authentischen Weg findet, ihnen die Liebe von Jesus weiterzugeben. Was immer dein Weg ist und sein wird, mach das, was für dich funktioniert, zu einer Gewohnheit. Ich habe ja viele Jahre in Missionswerken gearbeitet, sehr viele Jahre junge Menschen trainiert für die Missionsarbeit, wie man das macht, das Evangelium zu erklären, Menschen zu Jesus zu bringen und zu führen. Und ich habe großartige Leute erlebt, die sozusagen am laufenden Band das Evangelium weitergegeben haben und Menschen zu Jesus geführt haben. Aber ich habe auch sehr viel erlebt, dass es für sie oft nur für ein Jahr ihre Arbeit war und dass viele es nicht zu einer Gewohnheit haben werden lassen. Und dann ist so ein Jahr auch ein bisschen zu kurz, oder? Wenn es nicht in das ganze Leben hineingreift, unser Leben bestimmt und auch lang anhaltend eben Auswirkungen auf unseren Dienst hat. Und das Zweite, die zweite Frage oder die zweite Aufforderung, die ich heute Abend machen möchte, ist: Macht Mission zur Masche in eurer Gemeinde, also hier, zu einer Gewohnheit. Wir haben ja schon lange Kontakt. Ich habe ja die Gründung so ein bisschen aus der Distanz, aus dem Westerwald mitbekommen, war ja so einmal im Jahr hier zum Predigen. Ab eure Gemeindeadbriefe lese ich immer noch. Der Willi schickt die ganz treu per Internet. Machst du schon lange, gell? Schon sehr lange kriege ich die per E-Mail, da gucke ich immer, was so läuft. Und habe mich vor vielen Jahren auch mal mit einem anderen Bruder, der jetzt mehr im Kirchheimer Dreieck wohnt, über euch unterhalten. Und wir beide mussten feststellen, die Wächtersbacher Nazarener wissen, wie es geht. Ihr habt immer wieder Leute eingeladen und Evangelisation hier im Raum gemacht. Ja, also Willi Buchwald ist schon ein paar Mal hier gewesen. Larry Jans, oder? Habe ich gelesen. Wer war noch sonst so da? Wer? Weidemann war schon da. Also, genau. Und ihr habt das immer in treuem Dienst getan, immer wieder dran geblieben. Und das zeigt eigentlich etwas von der Gewohnheit, die schon da ist. Und jetzt ist aber die Frage, wie wollen wir zukünftig weiterarbeiten? Und ich glaube, das müssen wir als Gemeinde Jesu immer wieder neu zu fragen: Herr, wie können wir die Botschaft des Evangeliums, die sich nie verändert, so kommunizieren, dass die Menschen unserer Zeit es verstehen? Ich habe ein paar Jahre bei dem Jans-Team gearbeitet, die in Süddeutschland zu Hause sind, und sie hatten einen interessanten Untertitel zu ihrem Namen und ihrer Mission. Dort stand immer: zu den Menschen unserer Zeit. Und das ist für mich heute immer noch ein Motto, das mit mir geht, mit meinem Leben. Zu den Menschen unserer Zeit zu sein und sich zu fragen, wie kriegen wir die Botschaft so kommuniziert, dass so ein Typ, wie ich es war vor über 20 Jahren, der keinen Dunst hatte von Jesus, von Kirche, der nichts damit zu tun haben wollte, das Evangelium der Vergebung durch Jesus Christus und die Liebe Gottes verstehen kann. Das ist die Frage, die uns im Grunde bewegen muss und die dann zu Dingen führt, die wir tun und die wirklich ihr Ziel erreichen. Ich war viele Jahre bei Jugend für Christus und ihr Motto war: verzahnt mit der Zeit, verankert im Fels. Und das ist auch ein ganz super Bild, das sich Jugend für Christus auf die Fahne geschrieben hat, um zu begreifen, worauf es ankommt. Verankert in Jesus Christus, dem Felsen, der unverschiebbar, unverrüttelbar ist, der heute der gleiche ist, wie er war und wie er immer sein wird. Aber auf der anderen Seite verzahnt zu sein in der Zeit und mit der Zeit, in der man ist. Wäre ich heute mit dem Fahrrad hierher gekommen, habt ihr schon ein bisschen komisch geguckt. Ja? Man fährt doch heute nicht mit dem Rad, man fährt mit dem Auto, oder? Wäre ich hierher gelaufen, hätte ich auch ein bisschen komisch geguckt. Und hätte ich den Termin absagen müssen, weil zwei Gottesdienste so nah zeitlich beieinander liegen, die man mit zu Fuß nicht erreichen kann nacheinander, hättet ihr gedacht, was ist das für eine? Wir laden das ja gar nicht ein. Zu Paulus Zeit war er an das Laufen als Verkehrsmittel gebunden sozusagen. Keine Eisenbahn, ein bisschen Schiff, aber hochriskant. Ja. Und heute fahren wir alle mit Autos. Und viel mehr und viel schneller ist möglich, oder? Die Zeit hat Einfluss auf unsere gesamte Lebenssituation. Und das sollten und müssen wir mit berücksichtigen. Menschen ziehen ihre Informationen aus dem Internet. Wenn ich was wissen will, meine Lieblingsseite ist nicht Wiktionary, sondern Wikipedia. Genau, kennt ihr Wikipedia? Online-Lexikon, ist großartig, ja. Ganz wertvoll. Und so wie ich es tue, tun es viele andere, Informationen aus dem Internet zu ziehen. Ich habe heute jemanden besucht, der ist Kfz-Schlosser, ein älterer Mann, repariert LKWs bei einem Bauunternehmen, hat er mir erzählt, wie er nach Ersatzteilen im Internet guckt, um die Autos für seine Familie zu reparieren. Völlig normal, im Internet zu sein. Also wir brauchen nicht diskutieren, gehört die Botschaft von Jesus Christus im Internet oder nicht, oder? Dort muss sie sein, weil Menschen dort nach Informationen suchen, ja, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber das wäre zu wenig zu sagen, wir machen jetzt nur noch Internetmissionen. Dann die Frage ist, wie können wir es verbinden mit der Gemeinde hier vor Ort? Wie können wir eine Gewohnheit daraus entwickeln und durch das Durchhalten dann auch erleben, wie Menschen zu Jesus Christus kommen. Also eigentlich bin ich auch so ein Gewohnheitsopfer oder ja, Ergebnis, wie immer das machen sollte. Ich bin ja vor, müsst jetzt mal genau nachzählen, 27 Jahren bei einer Zeltmission der Nazarener in Gelnhausen zum Glauben gekommen. Und da hat mal irgendeiner angefangen zu sagen, man ist Zeltmission. Und das haben die alle Jahre gemacht. Jedes Jahr, ne Manfred? In einem Jahr war der Heiko Schmidt eingeladen, Arbeitskollege von seiner Tochter. Und so habe ich zum Glauben gefunden, weil die Nazarener das gemacht haben. Und glaubt mir, vor 27 Jahren gab es Menschen, die gesagt haben, die Zeit der Zeltmission ist vorbei. Und das ist gelogen. Es war damals gelogen, es ist heute gelogen. In Westerburg haben wir 2007 und 2009, als wir im Westerwald gelebt haben, mit der Freien Evangelischen Gemeinde, Zeltmission auf dem Marktplatz mitten in Westerburg gemacht, veranstaltet. Wir haben in diesen zwei Veranstaltungsreihen über 60 Bekehrungen erlebt. Menschen, die ein Jahr später sich haben taufen lassen, die danach als Mitglieder in die Gemeinde kamen und heute in der Gemeinde treu wirklich mit dabei sind. Und ich glaube, 2013 ist nicht so viel später, dass man sagen könnte, es wäre vorbei, oder? Ich glaube, die Zeit der Zeltmission, solange es Zelte gibt, wird nie vorbei sein. Aber ob das der Weg für Wächtersbach ist, das ist die Frage, die zu klären ist, oder? Ich denke an einen Ältesten meiner Heimatgemeinde, der über viele Jahre dafür gesorgt hat, dass Aktion in jedes Haus, wer weiß hier, was AJH ist, Aktion in jedes Haus. Okay, das muss ich erklären, genau. Es gibt ein Missionswerk, deren Missionsmasche es ist, das Evangelium weiterzugeben, indem die Gemeinde vor Ort alle Haustüren abklappert und den Menschen ein evangelistisches Traktat, einen Flyer vorbeibringen. Ja? Und die Reaktion hier hat mir gerade gezeigt, wie out diese Missionsmasche ist, ja, dass sie kaum noch jemand kennt, das Missionswerk AJH, nur ein paar wenige. Aber es ist ein hervorragendes Mittel, um Menschen zu begegnen, die wir sonst nie erreichen würden, die sich nie einladen lassen würden, hierher zu kommen, die nie eingeladen würden, hierher zu kommen, weil sie keiner kennt, die wir nicht auf der Straße treffen würden. Ich habe ja 11 Jahre mit dem T-Mobil weiterhin auf der Straße gearbeitet und Jugendliche für Jesus erreicht. Aber ich sag euch, auf der Straße erreichst du nicht alle Jugendliche. Das ist ein gewisses Klientel, das auf der Straße ist, an Jugendliche. Und ganz viele sind da nie. Ja? So, was können wir tun? Wie können wir unterwegs sein, um alle Menschen zu erreichen? Da ist so eine Aktion von Haustür zu Haustür interessant, weil du kommst an ganz viele Menschen ran, die du sonst nicht treffen würdest. Ich muss an Gemeinden denken, die so alle 2-3 Jahre pro Christ veranstalten und die Übertragung in ihrem Gemeindehaus machen. Ja, also wo in einer Stadt in Deutschland gepredigt wird, Ulrich Pazani, bis jetzt noch, der ist beim letzten Mal da eine leichte Ausfallerscheinung gehabt, habe ich gehört, wurde aber gut vertreten. Und es gibt Gemeinden, deren Rhythmus ist das, wenn Pro-Christ ist, machen sie es und ansonsten machen sie nicht viel. Ist zwar zugegeben ein bisschen wenig, aber immerhin ein Weg, missionarisch unterwegs zu sein. Und ich habe Gemeinden kennengelernt, die haben Pro-Christ gemacht, ist niemand zum Glauben gekommen. Und ich habe Gemeinden erlebt, die haben bei jeder Pro-Christ-Veranstaltung ein paar bis über ein Dutzend Bekehrungen erlebt. Ja? Also da merken wir, es ist das gleiche Ding, die gleiche Veranstaltung. Hier geht es und hier gebraucht es Gott. Und in einer anderen Stadt, gleiche Übertragung, gleicher Prediger, geht es nicht. Ja? Also herauszufinden, was ist der Weg. Oder noch ein Beispiel, eine Landeskirche aus Niederhöchstadt, die auch sich Gedanken gemacht haben und anfingen, in einem großen Kinocenter in Frankfurt Gästegottesdienste anzubieten. Go Special heißt das, ja. Und unglaublich erfolgreich waren, mit diesem Weg im Kino Gottesdienst zu machen. Ja. Samstags abends, manchmal zur besten Zeit, dann war der Raum ziemlich teuer. Manchmal sonntags morgens, dann war er billiger, weil da keine Filme laufen. Ja. Aber das haben die gemacht. Ich kenne Gemeinden, die sind im Kino zu Hause, wie die FEG in Offenbach, nicht weit von hier. Die haben kein eigenes Gemeindehaus, die sind gleich ins Kino gegangen. Aber ich glaube, für uns hier in Wächtersbach wird das nicht passen, oder? Gibt kein Kino hier. Hm? Kann das sein? Nicht immer ein Autokino. Also da merken wir, oder? Das sind wir so gleich, wir Deutschen. Und jetzt habe ich von ein paar hessischen Städten gesprochen. Und es ist doch so unterschiedlich. Nach den paar Beispielen, die ich gerade erzählt habe, möchte ich euch mal fragen, was müsste ich denn über die Gemeinde in Wächtersbach erzählen, bei meiner nächsten Predigt über dieses Themengebiet von passender Evangelisation, die man zur Gewohnheit gemacht hat. Was müsste ich und könnte ich von euch berichten? Das ist die Frage, die euch bewegt, oder? Und um die es auch geht. Und ich glaube, den richtigen Ansatz zu finden, das ist nicht immer so einfach. Und manchmal muss man Dinge probieren und sich auch rantasten. Es gibt nicht immer dieses hätten wir so gerne, dass ein Zettel vom Himmel fällt und da ist alles klar. Aber manchmal tasten wir uns fast wie Blinde und probieren Dinge und finden offene Türen, Wege, die gehen. Und vielleicht habt ihr am Mittwoch nicht gleich die super Lösung, die nächsten 20 Jahre abdeckt, sondern vielleicht den einen oder anderen verrückten Gedanken, vielleicht den einen oder anderen super konservativen Gedanken, wo gleich die Sprüche kommen, das macht man nicht mehr, das geht nicht mehr und so. Und ihr einfach probieren müsst und testen müsst, gucken müsst, was er erreicht und gewinnt die Menschen hier in dieser Region. Und dazu wünsche ich euch Gottes Führung. Also dran zu bleiben und das nicht aufzugeben. Ihr habt den Haken gesetzt und jetzt geht es darum, ihn richtig fest zu verankern und den Fisch rauszuziehen, der wirklich zu euch passt. Dass die Menschen hier in Wächtersbach, hier in diesem Kinzigtal, in dieser ganzen Region, hier in den angeschlossenen Vogelsberg und Spessart, das Evangelium hören, weil ihr es tut und es sonst nicht gehört hätten, weil es keiner getan hätte. Dran bleibt, es immer wieder zu tun, was zu euch passt und wo ihr euch nicht verbiegen müsst, aber was eben auch zu der Situation hier passt, dass es authentisch ist und zusammengeht. Und dafür, glaube ich, lohnt es sich, ein bisschen länger Zeit zu nehmen. Wir machen im Grunde in Gelnhausen einen gleichen Prozess durch, nur dass die Vorzeichen ein bisschen anders sind. Da waren 15 Jahre Zeltmission am laufenden Band, oder wie viele Jahre waren das? Manfred, du kannst das besser sagen. Also wirklich eine Gewohnheit, die fest etabliert war, mit allen Effekten, die eintreten, dass man müde wird, dass man denkt, man müsste was anderes machen. Und dann gab es, glaube ich, einen Beschluss vom Amt, das hatte gar nichts mit der Gemeinde zu tun und wir konnten nicht mehr auf die Müllerwiese. Ja. Und plötzlich war es vorbei. Und dann riss der Film. Und wenn ich das richtig einschätze, würde ich sagen, hat meine Gemeinde bis heute nicht wieder zurückgefunden in eine neue Masche, in eine neue Gewohnheit, die gut für die Situation dort passt. Manches probiert, vieles gelassen. Und das ist die Situation, in der wir sind, neu herauszufinden. Das müssen wir als Gelnhäuser Gemeinde tun, um Menschen dieser Region mit dem Evangelium zu erreichen. Dafür braucht es Weisheit, Mut, Dinge zu probieren. Aber vor allem, und darum ging es mir heute in meiner Predigt, den Fokus darauf zu haben, es zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Einen Weg zu finden, der zu einem selbst passt, wo man sagt, ja, das passt gut zu uns, das können wir gut machen. Und etwas zu finden, das gut in der Region hineinpasst und Menschen erreicht, in der man ist. Und dazu bete ich, dass der Herr euch und uns segnet und uns führt und wir erleben dürfen, wie Menschen zum Glauben an ihn kommen und Heil bei ihm finden. Amen. Amen. Wollen wir einen kurzen